So, ich darf endlich mal wieder eine normale Predigt bei euch machen und habe lange überlegt, was ich machen wollte, weil um Weihnachten rum hat man immer nur zwei Geschichten zur Auswahl. Die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus und die Weihnachtsgeschichte aus Lukas und ich versuche das mal alles zu kombinieren. Wer von euch steht auf Geschichte oder war gut in Geschichte damals? Damals, eins, zwei, genau. Ja, genau. Wer von euch mag das Fach Geschichte und interessiert sich für Geschichte? Ihr habt heute Glück. Also wir machen die ganze Zeit im Prinzip Geschichte. Ich versuche das mal nicht ganz so kompliziert zu machen, aber ich will so ein bisschen die Geschichte hinter diesen beiden Weihnachtsgeschichten euch so ein bisschen näher bringen. Stellt euch einfach mal vor, da wäre so ein Außerirdischer. Ich habe euch auch Bilder davon mitgebracht. Genau. Der würde euch begegnen. Also das sind Beispiele von Außerirdischen, aber könnte auch ein Bayer sein oder egal. Also auf jeden Fall kommt eine Person auf euch zu und die Person hat diese Weihnachtsgeschichte noch nie gehört und stellt euch die Frage, warum feiert ihr eigentlich Weihnachten? So, oder warum ist das so wichtig? Wie würdet ihr das beantworten, die Geschichte? Wegen Ostern. Ja, weil nur Ostern kriegt man keine Geschenke und so. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und die Antwort wäre, vor 2000 Jahren hat im Mittleren Osten ein 13-, 14-jähriges Mädchen ein uneheliches Kind zur Welt gebracht. Sehr zur Freude von Außenseitern, Hirten und Menschen aus dem Osten. Das ist die Geschichte. Und dann erzählt ihr das und dann reagiert der Außerirdische oder die Außerirdische und sagt, ja, aber wieso, wie kommt das, dass man das, das ist ja irgendwie normal, wieso feiert man das 2000 Jahre später immer noch? Und dann sagst du, ja, also die ersten 50, 60 Jahre hat man diese Geschichte einfach dann weitererzählt, so im Lagerfeuer rum. Und dann haben ein Arzt und ein Ex-Zöllner das aufgeschrieben und dann führte das dazu, dass die Geschichte dann halt immer in so Kirchen vorgelesen worden ist am 24. Meistens die von dem Zöllner, weil die andere hat sich nicht so durchgesetzt. Und genau. Und das führte dann dazu irgendwie, dass Gänse geschlachtet werden und dass man sich teure Geschenke schenkt und dass man sich Lieder ausgedacht hat, die irgendwas damit zu tun haben, die man zusammen singt, dass man Kerzen anzündet, dass Tannenbäume abgeholzt werden und so weiter. Und dann guckt dich der Außerirdische an und sagt, ja, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Also wie kommt man auf Tannenbäume und so weiter von dieser Geschichte von dem Mädchen im Mittleren Osten? Und dann fängst du an, ihm einen historischen Vortrag zu halten. Weil das macht man dann ja so, ne? Und sagst du, ja, also wie erkläre ich das am besten, dass diese Geschichte sich so lange gehalten hat? Warum war die damals so wichtig und warum ist sie heute noch wichtig? Und dann würdest du wahrscheinlich davon erzählen, dass Israel war damals eine ganz, ganz berühmte Handelsstrecke. Genau, eine von diesen Handelsrouten. Wenn du in Asien warst, und du wolltest deine asiatische Seide irgendwie nach Europa verkaufen, musstest du durch Israel durch. Das war die Strecke. Und wenn du in Europa warst und du wolltest mal nach Afrika und wolltest da irgendwas verkaufen, musstest du durch Israel durch. Das war die Strecke. Und wenn du halt in Afrika warst und Erdnüsse nach Asien verkaufen wolltest, weil da war gerade ein guter Markt, musstest du durch Israel durch. Also war schon damals so eine Strecke, man musste durch Israel irgendwie durch, das war ein wichtiger Teil der Welt damals. Genau, das ist so das Erste. Und Israel war damals, es gab mal eine ganz, ganz kurze Zeit, wo Israel fast berühmt war, also wo die mächtig waren. Das fing so 1000 Jahre vor Jesus an, das war unter König David. König David ist so eine ganz wichtige Figur im Alten Testament und der hat halt, das war so ein Kriegsmann Und da gab es tatsächlich mal, der hat ungewöhnlich lange regiert, das war 40 Jahre lang hat er regiert und diese 40 Jahre, da ging es Israel mal richtig gut. So, ne? Also da waren wir was, da ging es uns gut, da waren wir mächtig, ja, da haben andere Leute zu uns hingeschaut und aufgeschaut und ja, und ganz, ganz toll. Und ja, der David hat gedacht, dass es nur einen Gott gibt. Also nicht, also jeder Stamm hatte ja so seinen Stammesgott, aber David war so einer der ersten Monotheisten und der hat tatsächlich geglaubt, dass es nur einen Gott gibt und sein Sohn Salomo hat diesem Gott, diesem einzigen Gott, an den man geglaubt hat, dann sogar so einen riesen Tempel hergestellt. Aber schon die Enkelkinder von David, da ging dann alles irgendwie schief. Also 40 Jahre lang waren wir mal was, dann haben wir unserem Gott diesen Tempel dahingestellt und dann fing so der Mist an. Zuerst kamen die Assyrer, also schon bei den Enkelkindern von David kamen die Assyrer und die Assyrer, die waren damals unglaublich brutal. Ja, da seht ihr Assyrien. Und die Assyrer, die haben übrigens nichts mit den Syrern zu tun. Das ist meinen syrischen Freunden immer ganz wichtig, ne? Und die hatten so ein System, wenn die Leute eingenommen haben, das haben sie immer ganz gut hingekriegt, dann war damit nicht genug, dann haben sie die Leute echt gequält, die sie eingenommen haben. Also da gibt es Geschichten von Verstümmelungen und Demütigung und wer weiß was. Das waren die Assyrer. Und es gibt in der Bibel diese eine Geschichte, wo es darum geht, kann man sowas vergeben, wie das, was die Assyrer gemacht haben. Das ist die Geschichte von Jonah. Bei der Jonah-Geschichte geht es natürlich auch darum, ob man 3 Tage in einem Walfisch oder in irgendeinem großen Fisch überleben kann. Das haben wir so irgendwie draus gemacht. Aber damals war das die große Frage, wenn man so gedemütigt wird, kann man das vergeben? Gut, dann so 500, schieß mich tot, kam Nebukadnezar der Zweite. Und das waren die Babylonier. Das ist das Reich. Und in der Zeit wurde erstmal der große Tempel für den einzig wahren Gott, der wurde zerstört. Das war unglaublich peinlich und dann hat man so die ganze Elite, also so im Prinzip alle, die da irgendwie was zu sagen hatten, die irgendwie gebildet waren und so weiter, die hat man alle aus Israel raus und die hat man nach Babylon verschleppt. Und das war auch wieder wahnsinnig peinlich und 2500 Jahre später gab es dann eine Band, die hat diesen Event groß gemacht. Kennt vielleicht eine, By the Rivers of Babylon. Genau, aber davor war das einfach eine peinliche Geschichte. Wir müssen hier raus, unser Tempel ist zerstört, wir müssen woanders leben. Und die ganze Elite von Israel ist im Prinzip raus gewesen. Genau, dann waren zwischendurch noch mal irgendwie die Perser und die Griechen an der Macht. Und dann kamen die Römer. Das war 37 Jahre vor Christi Geburt. Und was für die Israeliten damals noch peinlicher waren, seid ihr noch mit mir? Ja. Geschichtsgrund. Genau. 420 Jahre vor war der Prophet Maleachi und der hat im Prinzip die Tür zugekloppt und hat von Gott ausrichten lassen, ich finde euch total doof. Das, was ihr da macht, wie ihr geht überhaupt nicht auf die Sachen ein, die eigentlich total wichtig sind im Leben. Ich habe euch da immer gesagt, ihr sollt euch um die Armen kümmern und ihr geht dann mal in den Tempel und singt mir irgendwelche Lieder und ich finde die alle irgendwie doof und ihr kümmert euch überhaupt nicht um die Sachen, die mir eigentlich wichtig sind. Und das ist so fast, als wenn Gott die Tür zuknallt und sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und 420 Jahre gibt's nur Einbahnstraßengebete und dann kommen die Römer, die auch dafür bekannt waren, dass sie richtig fies zu den Leuten waren, die sie unterdrückt haben. So, ne? Also man hat damals, das habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal hier erzählt, man hat damals 90% Steuern bezahlt und wir können uns gar nicht vorstellen, was das hieß, dass Leute ihre Höfe verlassen mussten und da lief nichts mehr in diesem Land. Ganz, ganz schlimm. Und das ist so wahnsinnig peinlich. Und dann kommt natürlich diese Frage auf, also wenn unser Gott tatsächlich der Einzige ist und diese blöden Stammesgötter den aber immer besiegen, dann gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder kann unser Gott nichts oder Gott mag uns nicht. Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt? Das war so eine ganz wichtige Frage in dieser Zeit. 420 Jahre hast du von diesem Gott nichts mehr gehört. Und entweder ist er weggegangen, weil er uns total doof findet. Und der mag mich nicht, dieser Gott. Und deswegen passieren so viele fiese Sachen. Oder der kann einfach nichts. Der kann uns nicht helfen. Und das ist so der historische Hintergrund. Und das Gebet, was damals gesprochen war, da hat man sich zurückerinnert. Damals, vor 1000 Jahren, das war noch so cool. Wisst ihr noch, als König David, als der noch da war, das war doch fantastisch. So, ne, der war mächtig und da ging's uns gut und da haben die Leute zu uns hochgeschaut und da hatten wir das Gefühl, dass ja unser Gott, der kümmert sich um uns und wir sind wer in der Gesellschaft. Wenn doch Gott einen neuen David schicken würde. Und jetzt wird diese Weihnachtsgeschichte genauso erzählt. Dieser neue König, der geboren wird, Jesus, wird in Bethlehem geboren. Rate mal, wo David geboren ist. Wenn du jetzt Bethlehem gesagt hättest, wärst du voll richtig gewesen, so, ne? Und diesen neuen König hat man den Sohn Davids genannt. Und es wird jetzt endlich wieder so werden wie unter David. Und dann kam die große Frage, ist denn dieser neue König, ist denn Jesus ein bisschen so wie David? Und die Antwort ist, nein, jein. Er ist irgendwie ein König, aber er macht im Prinzip alles genau anders als David. Jesus solidiert sich mit den Schwachen. Er heilt, er hilft, er dient, er liebt. Aber das sind keine Machtdemonstrationen. Und zumindest ganz, ganz wenig. Also er macht dann mal ein paar Wunder. Aber das ist ganz anders als unter David irgendwie. Er sieht schönen Frauen nicht beim Duschen zu. So wie David. Also er ist komplett anders irgendwie. Er schmeißt die Römer nicht raus. Die bleiben bis ins Jahr 395. Jesus macht ziemlich genau das Gegenteil von David. Aber in den Herzen derer, die ihn treffen, da passiert irgendwie was. Die fühlen sich geliebt und die fühlen sich immer so ein kleines bisschen größer und selbstbewusster, wenn sie mit Jesus waren. Und irgendwie passiert da was. Aber das ist komplett anders als bei David. Und das ist so diese große Geschichte dahinter. Könnt ihr verstehen, dass die ersten Leute, die gedacht haben, wo die große Hoffnung, als Jesus so langsam berühmt wird, und die Leute gucken sich das an und sagen, oh, das ist doch super, das ist unser neuer König David und jetzt wird's wieder gut. Könnt ihr euch vorstellen, warum die enttäuscht waren? Und ich gebe euch einfach mal zwei Gedanken mit, dass wir auch so ein bisschen was fürs Herz haben, dass es nicht nur in der Historie bleibt. Und das erste ist, ich kann verstehen, warum kaum einer Jesus wollte. Ich habe diese Geschichte gehört von zwei Ehemännern, die fand ich ganz cool. Die unterhalten sich, was sie denn ihrer Frau zu Weihnachten schenken wollen. Habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke alle? Vielleicht kriegt ihr jetzt eine Idee. Und der eine Ehemann sagt, also ich habe diese total romantische Idee. Ich wickel mich einfach komplett in so Weihnachtspapier ein und dann schenke ich mich sozusagen meiner Ehefrau. Ist das nicht romantisch? Ist das nicht schön? Und der andere, toll, ne? Und du bist auch nicht romantisch, ne? Und er findet diese Idee total toll und sein Gegenüber, der andere Ehemann, der guckt ihn so an und sagt, ja, das finde ich eine super Idee. Ich wollte meiner Frau dies ja auch nur so Kleinkram schenken. So, ne? Und es scheint fast so, als wenn Gott diese Wahnsinnsidee hat. Ich wickel mich selber in Weihnachtspapier und in einer Krippe liegend komme ich dann daher. Und das ist so ein wahnsinnig großes Geschenk. Und Johannes hat es mal so ausgedrückt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Mit anderen Worten, Gott verschenkt sich und die Leute haben da keinen Bock drauf. Und wenn du dir von Herzen wünschst, endlich wieder mächtig zu werden und nicht mehr unterdrückt zu sein, dann ist so ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend, das ist nicht das Geschenk, wo du so richtig Bock drauf hast. Und dann wird er noch groß. Und wenn so Konflikte sind, dann hält er seine beiden Wangen hin. Und er kämpft einfach nicht zurück. Und ich kann verstehen, warum die Leute enttäuscht waren. Und ich kann es auch persönlich verstehen. Also ganz viele von euch wissen ja, dass ich so dieses ganze Jahr auf einmal krank war. Das kam so aus dem Nichts. Und am Anfang habe ich tatsächlich noch gebetet, dass irgendwie Heilung passiert. Und irgendwann hörst du auf zu beten. Irgendwann stellst du dir auch diese Frage, entweder kann Gott nichts oder Gott mag mich nicht oder Gott will nicht oder Gott ist dafür nicht zuständig. Und dann guckst du auch manchmal guckst du noch in die Bibel, hat er es überhaupt versprochen, dass er irgendwie helfen will? Und kommt auf die Interpretation an und so weiter. Irgendwann hörst du auf zu beten. Ich habe mit so vielen Leuten zusammengesessen, die absolut enttäuscht sind, dass Gott nicht in dieses Schema reinpasst, was wir manchmal von ihm wollen, was wir von ihm erwarten. Und das kann ich total nachvollziehen, dass die ersten Christen gesagt haben, nee, kann ich nichts mit anfangen. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn Leute, denen es nicht gut geht, wenn die mir erzählen, irgendwie das mit dem Gott, das scheint irgendwo nicht zu klappen. Und die zweite Frage ist dann, warum feiern wir denn trotzdem so dick Weihnachten und freuen uns total, dass Jesus in diese Welt gekommen ist? Was ist denn nun die gute Nachricht von Weihnachten? Und dazu möchte ich euch mal mein Lieblings-Weihnachts-Video zeigen. Das zeige ich jedes Jahr immer irgendwo und das ist für mich tatsächlich so ein Highlight, das mir so ein bisschen erklärt hat, warum denn Jesus gekommen ist und warum es gut ist. Ich liebe ja diesen blöden Werbefilm, weil er für mich genau das ausdrückt, was ich an Weihnachten total schön finde. Da kommt so ein riesengroßer Gott in diese Welt und solidarisiert sich so gerade mit den Schwachen und kommt so genau in meine Dunkelheit rein und natürlich löst er nicht alles und manchmal hätte ich das lieber, aber er ist mit mir. Und das, was mir weh tut, das tut ihm auch weh. Und das, was mir Sorgen macht, das bereitet ihm auch Sorgen. Und er sitzt da mit mir da. Und ich mag dieses Lächeln von diesem Mädchen, das einzige Lächeln in diesem Video, wo auf einmal, ich bin nicht alleine mit meinem Mist. Diese letzte Woche saßen Lolli und ich mit einer Person zusammen, einer jungen Frau, die wir total lieb haben, ganz toll lieb haben. Und bei ihr war alles negativ. Da war Hoffnungslosigkeit, da war, ich kann nicht mehr, wie konnte ich denn nur, wirklich alles dunkel. Und manchmal kann man in solchen Momenten einfach nur mitheulen. Das ist ja mein Mantra, dass das manchmal das Einzige ist, was wir tun können, dass du weinst mit denen, die weinen. Und ich habe dann echt überlegt, was kann ich denn sagen, wie kannst du denn irgendwie Hoffnung geben? Und im Prinzip das, was hier in diesem Video ausgedrückt wird, was für mich die Weihnachtsgeschichte ist, das habe ich ihr dann nochmal geschickt, dass ich das inzwischen fast erwarte, weil wir feiern an Weihnachten ganz bewusst, das haben die Kelten sich ausgedacht, an diesem dunkelsten Tag überhaupt. Und dieser dunkelste Tag, der birgt die Hoffnung, dass ab jetzt werden die Tage wieder heller. Jetzt kommt Frühling. Und an diesem dunkelsten Tag, der birgt die Hoffnung auf Frühling, auf Sommer, auf Wachstum, auf Blumen. Und das wird alles irgendwie wieder kommen. Und ich bin inzwischen tatsächlich so weit, wenn's bei mir mal richtig dunkel ist, erwarte ich fast, dass jetzt irgendwas Gutes kommt. Und das habe ich der jungen Dame dann mitgegeben. Das habe ich ihr geschrieben. Und dann habe ich ein Herzchen bekommen. Also ich war vielleicht verstanden. Also wir hatten uns da auch vorher schon viel drüber unterhalten, aber das ist, glaube ich, das ist was für mich Weihnachten bedeutet. Der Rob Bell hat es mal so ausgedrückt und ich habe ihn dann übersetzt und ich mag das total. In den Momenten, in denen meine Verzweiflung, in den Momenten, in denen mein Versagen, meine Sünde, meine Schwäche, mein Frust, meine Unfähigkeit, meine Hilflosigkeit, mein Wanken, den Momenten, wo mein Nicht-Genügen, wo das am größten ist, da begegnet mir Gott, genau da, an diesem Ort, in diesem Moment und gibt bekannt, ich bin mit dir in einem Boot, auf deiner Seite. Das ist die schockierende, revolutionäre, völlig unerwartete gute Nachricht der Evangelien. Und damals war das so. Die Römer unterdrücken fröhlich weiter, noch fast 400 Jahre. Die religiösen Führer und Moralapostel, die halten das Volk immer noch klein. Die Außenseiter werden immer noch gemobbt. Beziehungen zerbrechen. Menschen werden krank und sterben viel zu früh. Es gibt immer noch Kriege. Deutschland, Fußball und Politik ist immer noch Kacke. Aber eine dieser Außenseiterinnen, die Jesus begegnet, fängt an zu glauben, dass die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, in ihr lebt und in ihr wirkt. Und sie beginnt zu glauben, dass sie Gott gefällt, genauso wie sie ist. Dass sein Wohlgefallen auf ihr liegt. Und in so ganz dunklen Situationen, da kann sie auf einmal Licht sehen. Und sie merkt, dass dieser Gott auf ihrer Seite ist und mit ihr. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sie deswegen das Leben anders angegangen ist? Dass sie die Römer auf einmal ganz anders sieht. Dass Probleme irgendwie harmloser wirken. Dass sie viel freier lebt, weil sie weiß, dass sie nicht mehr ständig irgendwas beweisen muss. Gott ist mit mir. Gerade im Dunkeln ist er mir nahe. Ich habe sein Wohlgefallen. Gottes Geist lebt in dieser Welt und er lebt in mir. Und darum kann ich hoffnungsvoller in die nächste Zeit gehen. Und so ein bisschen von dieser Saat, die damals bei dieser Geburtsgeschichte gesät worden ist, die hat Menschen geholfen und deswegen erzählen sie sie weiter. Und vielleicht feiern wir deswegen heute noch Weihnachten, weil wir diese Hoffnung haben, dass so ein bisschen von dieser Saat, von der Hoffnung, von der Liebe Gottes, diese Welt dann doch irgendwie verändern kann und unser Leben verändern kann. Und deswegen ist diese Geburt vor 2000 Jahren im Mittleren Osten immer noch eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen. Amen.